Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wenn wir sterben.
Ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben.
Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin. Wir sind heute bei der Familie Kowski zu Hause. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben und dass wir heute mit Ihnen beiden sprechen dürfen über den Weg in den letzten Wochen und Monaten, den Sie erlebt haben und auch gemeinsam durchgestanden sind. Und deshalb möchten wir Sie erstmal, auch wenn wir bei Ihnen sind, erstmal begrüßen bei uns im Podcast. Und danke, dass Sie teilnehmen bei uns. Und da möchte ich vielleicht direkt einmal so einsteigen und Sie fragen, was hat Sie dazu geführt oder was war auch Ihr Interesse, mit uns zusammen diese Podcast-Folge aufzunehmen?
Ja, hauptsächlich, ich persönlich habe mich mit dem Podcast ja gar nicht beschäftigt. Das ist für mich ganz fremd und sowas. Und wie gesagt, die Kollegin, die hatte mir das angeboten, weil wir im Krankenhaus schon immer so gute Gespräche gehabt haben. Und das stimmt, ja. Das wollte ich dann praktisch die Gelegenheit sozusagen nutzen, das überhaupt mal auch für mich mal zu machen, weil ich auch selbst gar nicht so eine große Vorstellung habe und wollte auch unbelastet sein. Deswegen habe ich den Podcast auch nicht vorher besucht, im Gegenteil zu meiner Frau.
Möchten Sie vielleicht mal erzählen, wie wir beiden uns erstmal kennengelernt haben?
Ja, ich denke, das war im Krankenhaus, war das ja gewesen, dass Sie halt vorbeikommen sind und gesagt haben, können wir uns ein bisschen unterhalten. Und ich bin jetzt nicht so ganz so stark in der Erinnerung der einzelnen Unterhaltung. Hier und da ist mal was gesagt worden, was ich erinnere, aber aufgrund, dass wir öfters ein Gespräch gehabt haben, weiß ich gar nicht wo, was. Jetzt genau, also ich habe mir das dieses Jahr nicht so gemerkt. Und nur was mir auch gut gefallen, dass Sie mir gesagt haben, dass ich doch was zu sagen hätte, im Gegensatz zu meiner Einstellung. Also ich habe eigentlich nichts zu sagen von meiner Krankheit her oder so, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was zu sagen hätte. Und Sie haben mich ja da drin bestärkt, dass ich was.
Ich finde, Sie haben
dass
ganz
ich doch
viel
was vermitteln könnte.
Ja,
oder
klar. Ja.
Das war so Hauptding.
Vielleicht erzählen Sie mal, wie war das denn für Sie, als Sie die Diagnose bekommen haben am Anfang? Wie war das?
Ja, also wenn ich die Diagnose bekommen habe, das ist eigentlich, dass ich die schon erahnt habe, weil ich habe eigentlich keine echte Diagnose bekommen oder keine echte Vermittlung oder so etwas. Es ist letztlich so gewesen auf dem Höhepunkt der Sucherei, ob ich jetzt halt Krankheit habe oder was für eine Krankheit ich hätte, bin ich halt beim Arzt gelandet, der mich dann wiederum direkt ins Krankenhaus verwiesen hat. Und die fingen direkt an, Proben zu ziehen da, ohne jetzt großartig was zu sagen. Und dann bin ich eigentlich nach draußen gegangen, also stand ich dann praktisch wieder vor dem Krankenhaus.
Ja.
Und dann habe ich eigentlich schon gewusst, so für mich persönlich, ach, das ist jetzt doch ein ernsteres Ding.
Okay, verstehe.
Das heißt, ab der Probeentnahme geht es los, dass man dann sagt, ja, man muss jetzt eine Vorlage haben. Und jetzt auf dem Horizont meiner Krankheit ist es halt so, dass ich jetzt ja nur noch verbunden bin, von vorne bis hinten nur noch Mullbinden habe.
Und das ist gerade auch so das Hauptthema für Sie eigentlich.
Ja, das fing da schon irgendwie so an. So. Ja. Und dann die einzigste Trost, der kam zwischendurch, dass ich mich ja dann ins Krankenhaus begeben habe, nochmal, um nachzugucken, ein Staging zu machen. Und dann hat man mir eben angeboten, dass ich eine Bestrahlung machen könnte. Beziehungsweise hat man mir das nicht angeboten, da hat man erstmal geguckt. Und dann hat man mir nach einer Untersuchung gesagt, wo da war ich eigentlich ziemlich happy, hat mir ein Doktor gesagt, ja, das lässt sich gut mit einer Strahlenkombinationstherapie bearbeiten, also es lässt sich dann fast auflösen oder heilen.
Das heißt, da waren Sie eigentlich noch sehr hoffnungsvoll.
Da bin ich aus einer Narkose aufgewacht und der Arzt hat mir also gesagt, okay, das sind gute Chancen, eben 85% Chancen.
Okay.
Ja, dann hat sich das natürlich hinterher anders gekehrt, das Blatt da. Es ging dann so los, dass ich dann irgendwann wiederum bei meinem Arzt war. Und den hatte ich eigentlich auch schon wieder ein halbes Jahr vorher gesagt, dass irgendwie mein Gefühl, mein Körpergefühl mir sagt, es stimmt eben nicht alles so. Das war dann praktisch, nachdem ich meine Strahlenkombinationstherapie abgeschlossen hatte, da habe ich auch weiterhin eigentlich keine, habe ich mich eigentlich auch gar nicht krank gefühlt. Das habe ich alles sehr gut mitgenommen.
Okay, das heißt, das war noch eine ganz gute Phase.
Diese erste Maßnahme und dann ging es halt los. Dann wurde halt eben nochmal nachgeschaut und dann hieß es auf einmal, ja, wir haben einen Rezidivfall hier und so. Und dann hieß es ja...
Also Rezidiv bedeutet, dass es zurückgekommen,
ne? Der Tumor, der ist praktisch wiederbelebt, der eigentlich gestoppt werden sollte durch die erste Maßnahme.
Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ja, da ging mir dann durch den Kopf, dass das eben jetzt dann dazu kommen müsste, dass ich praktisch... Darm amputiert werden müsste und künstlichen Ausgang bekommen muss, obwohl ich das immer noch nicht erfasst, was dann da genau ist. Und hatte mir dann eben auch ein bisschen Zeit gelassen noch.
Wollten Sie noch drüber nachdenken?
Nach der letzten Untersuchung.
Ja.
Und nach dem Fazit eben, ja, Sie müssen operiert werden. Ich hatte zum Arzt gesagt, ja, das die Entscheidung jetzt sofort zu machen, das ist genau die 45er Magnum daneben liegt, weil ich das für mich immer als letzten, auch vorher schon bei der ersten, in der ersten Phase meiner Erstbehandlung oder so, das habe ich das immer von mir wegschieben wollen.
Haben Sie nicht so wirklich bewusst wahrgenommen?
Ja, dass ich fand für mich das Schlimmste. Ich fand für mich das Schlimmste zu haben, einen künstlichen Darmausgang. Okay. Auch wenn viele Leute sagen, du kannst da gut mit leben und man verspricht sich ja von dieser Sache eine bessere Lebensqualität.
Mhm.
Der Zufall will es, dass ich jetzt, die Tage habe ich im Fernsehen, habe ich gesehen, ein amerikanischer Fitnessmensch hat auch einen künstlichen Darmausgang und hat dann ein schönes Buch darüber geschrieben. Ja, er hat auch noch einen relativ guten Body. Was ich von mir auch behaupten kann, ich bin ja schließlich auch im Fitnessstudio gelaufen bis kurz vor meiner OP noch.
Ja.
Und dann...
Diesen Oktober noch.
Letztes Jahr,
muss ich schon sagen. Genau.
Und dann bin ich halt in eine Kur gegangen, nur mit meinem ersten Beutelchen, das heißt mit meinem, was mich auch immer stört, mit meinem, AP, wie die Schwestern sagen, das ist auch so eine unpersönliche Geschichte, was auch keiner da vielleicht irgendwie, dieses Fachlatein, was sie dann haben.
Da wollte man gerade sagen, genau, das müsste einer hier mal übersetzen im Raum.
AP ist ein Anus Breta, ein Stummer, ein künstlicher Darmausgang.
Und das ist natürlich auch echt nochmal eine massive Lebensveränderung auch. Das ist
eine richtige Schocksequenz. Beziehungsweise für mich ist das auch so, es hat sich ja dann, meine Intimzone hat sich dann in dem mindestens vergrößert.
Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass normalerweise ist man ja vielleicht genannt, seine Genitalien davor zu zeigen seinen Hintern da irgendwie da hinzuhalten und dann kommt dann ewig in irgendeinen Doktor, eine Schwester rein, lassen Sie mal schauen.
Okay, also das ist ja auch nochmal was Wichtiges, ne? Das heißt, das war so eine Erfahrung von, auf einmal bin ich so bloßgestellt.
Und
ne?
Jetzt ist es ja noch mehr. Jetzt früher brauchte ich ja nur eine Unterhose anzuziehen, um mich zu bedecken. Jetzt müsste ich ja schon meinen künstlichen Ausgang wieder bedecken. Ich möchte ja nicht, dass jeder jetzt sieht, dass ich einen künstlichen Ausgang habe. Ah ja, ist ein künstlicher Ausgang, cool, ne? Ja, ist in Ordnung für dich oder so, ne?
Und Sie hatten ja, glaube ich, auch schon mal vorher in einem Gespräch gesagt, sowas wie zum Beispiel einmal auch fragen oder darauf hinweisen, ist das okay, wenn ich mir das einmal angucke und praktisch das erklären, was man tun wird. Das ist das Nächste, ne?
Dass die da einfach sagen, ja, wir möchten jetzt schnell durchkommen. Okay, es hat vielleicht bei irgendeinem Patienten etwas länger gedauert. Sie sind vielleicht in Verzug oder was, aber das können Sie jetzt nicht gerade bei mir da irgendwie komprimieren, indem Sie einfach mal kurz die Bettdecke hoch. Oder genauso gut sage ich auch hier, lassen Sie sich mal die Wunde angucken. Die Leute denken, eine Wunde ist eine äußerliche Wunde.
Mhm.
Und ich sage, bitteschön, wenn Sie es wieder hinkriegen, Sie müssen erstmal 5 Meter Wundmaterial aus mir entfernen, um überhaupt der Wunde ansichtig zu werden. Und die Vorlagen, habe ich dir gesagt. Und die Vorlagen zum Beispiel. Ja? Die nehmen nur eine Vorlage weg. Ich habe halt kein offenes Bein. Ich bin im Ganzen durchlässig in dem Sinne. Das ist auch, wie man sich fühlt. Ja? Also jetzt zum Beispiel geht es ja dahin, der Tumor frisst sich weiter, er frisst sich angeblich in Knochen, im Bein, durch den Hoden oder zu dem Hoden hin und so weiter. Ja, dann, worauf warte ich, dass ich ein Loch habe? Dann kann jeder durch mich durchschauen. Das ist dann praktischer für die Herrschaften. Ne?
Gucken Sie sich selber dort an? Also wissen Sie, wie das aussieht?
Ich kann das ja nicht. Aufgrund des Beutels habe ich ja die Sicht nicht.
Okay.
Mit dem Spiegel maximal, ja.
Okay, das heißt, Sie haben da schon mal auch bewusst hingeschaut.
Ja, ich muss ja auch ab und zu mal irgendwie kontrollieren, wenn man mir sagt, Sie haben Belege, weil Sie haben keine Belege, muss ich auch irgendwie mal versuchen, da das auch mal in Augenschein zu nehmen. Ja, ich habe mich auch schließlich damit abzufinden. Und wenn Sie hier jetzt, wir produzieren momentan jeden Tag irgendwie an Verbandsmaterial bestimmt 5 Liter. Und das, wenn das aus einem raussieht, das kriegt man ja auch mit. Oder wenn der Doktor da einen die Haut verätzt noch oder so etwas mal im Zuge.
Wie ist denn das für Sie, dass das so passiert?
Ja, man muss es einfach hinnehmen. Ich muss es einfach hinnehmen. Ich kann an meinem Zustand ja nichts ändern. Es ist genauso gut, dass ich so lange nicht sitzen kann. Ich habe jetzt seit, was weiß ich...
Am 10. Oktober 2020 hast du das letzte Mal gesessen.
So.
Und das sind ja auch alles so Einschränkungen, die total bewusst sind.
Das ist eine größere Einschränkung, weil wenn Sie jetzt mit jemandem essen möchten,
geht
es ja schon los. Ja, ich stehe aber am Tisch. Wer steht denn am Tisch?
Verstehe.
Normalerweise. Also das ist also eine ganz starke Einschneidung in das soziale Leben. Auch ja, man kann nicht im Auto sitzen und so etwas. Ich kann ja nichts machen in dem Sinne. Ich merke das ja, wenn mir was hinfällt.
Ja. Und das stelle ich mir vor allem...
Kannst du aufheben, ich kann keine Strümpfe anziehen oder unter Wahnsinnsanstrengungen.
Das heißt so, und ich habe Sie ja auch so kennengelernt, dass Sie eigentlich ein sehr autonomer Mann sind, ne? Dass Sie total Dinge gerne selber machen und dass auf einmal so eine Einschränkung da ist, kann ich mir vorstellen, dass das ganz viel Frust in dem Moment auslöst.
Ja, und ich weiß ja direkt schon, ich kann zum Beispiel nicht mehr ins Sportstudio gehen. Oder so etwas, das geht ja schon los.
Das wäre Ihnen eigentlich ganz wichtig, um auch ein Gefühl von Lebensqualität zu haben.
Ja, also ich finde das schon. Ne? Wie gesagt, andere sind halt bei Leuten, denen es besser gegangen ist, die schaffen das dann eben doch mal. Ne? Aber das sind so eine ausgepickte Leute da, die dann vielleicht trotzdem mal wieder Sport aufnehmen können.
Ja.
Nach einem halben Jahr oder so etwas. Und ja, bei mir ist es halt nicht so gegeben.
Und in der Situation, in der Sie jetzt sind, die Sie beschrieben haben, mit den ganzen Einschränkungen, die Sie haben, ne, und Abstriche machen müssen bei Hobbys oder auch Aktivitäten, die Ihnen viel Lebensfreude gegeben haben.
Ja.
Woraus ziehen Sie jetzt in der Situation, in der Sie sind, Lebensfreude? Und was haben Sie jetzt für Dinge, vielleicht auch neue Sachen entdeckt für sich, die Ihnen viel mehr Freude jetzt noch machen?
Zu neuen Sachen habe ich bis jetzt gar keine Zeit gehabt. Mhm. Ich habe meine Frau, die umsorgt mich hier und versucht es, mir das Leben insoweit angenehm zu machen, dass ich nicht zur Klinik muss.
Das ist für Sie auch nochmal ganz wichtig, dass Sie so viel Zeit wie möglich zu Hause haben, ne?
Ja, beziehungsweise ich habe ja auch mein Lebenssache an diesem Haus hier rumgemacht und getan. Ja. Hab das gemütlich gemacht oder irgendwelche Schäden beseitigt und so mal jetzt hier hingelebt und draußen den Garten gemacht oder so etwas, obwohl ich Garten nicht so gut finde, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also das heißt, man kann ja eine Arbeit nicht unbedingt so gut finden, aber das Ergebnis zählt dann irgendwie. Ne? Das heißt, ich weiß jetzt nicht, Sie finden vielleicht nicht gut, Kartoffeln zu schälen, mögen aber trotzdem gerne Kartoffelbrei. So, dann nehmen Sie das Kartoffelschälen in Kauf.
So, und das heißt, Sie genießen es einfach so, die Früchte Ihrer Arbeit jetzt hier auch auszunutzen.
Jetzt ist das ja nicht mehr nachvollziehbar hier, wie ich das alles geschafft habe für mich selber und so und...
Ja klar, aber
ich will das auch noch genießen, hier zu sein. Ich will nicht im Krankenbett oder so. Ich will hier lieber mein Chaos hier um mich haben und so. Und nicht, und nicht jedes Mal morgens da meine Gläschen da weggenommen bekommen, die ich mir da auf dem Tisch da arrangiert habe im Krankenhaus zum Beispiel.
Und da geht es halt dann auch wieder um so Selbstbestimmtheit wahrscheinlich auch. Ne? Hier fischt keiner rum, sondern Sie sind hier, Ihre Frau ist hier und Sie können das so machen, wie es Ihnen gut tut. Ne?
Ich habe zum Beispiel einen Pappbecher genommen, habe meine Zähne da reingetan. Nichts Besseres, was sie als erstes tun hat, die Schwester, außer guten Morgen zu sagen, den Pappbecher zu entsorgen.
Okay.
Mit den Zähnen.
Was bedeutet es, ist Ihnen denn hier sein zu dürfen, in Ihrem Zuhause?
Ja, ich das ist das Leben, was ich jetzt noch führen kann. Das Krankenhaus ist ja kein Leben, wenn Sie jetzt im Krankenhaus sind. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, im Krankenhaus zu liegen, dass es irgendwie einen Sinn macht.
Mhm.
Und es macht für mich momentan keinen Sinn, wenn ich die Behandlung jetzt alle hier bekommen kann, habe ich ja hier eine viel größere Lebensqualität. Ich bin dann etwas selbstbestimmt. Ich kann jetzt mal aufstehen und gehe jetzt hier mal am Hof, ohne dass mir jemand hinterher schreit, ach, ich habe sie gesucht, ach, ich wollte Ihnen eine Thrombosespritze geben. So, zum Beispiel Thrombosespritze fällt hier total weg, ja, ich laufe hier auch rum. Das interessiert ja auch keinen sozusagen.
Ja, ja. Klar. Mhm.
Das heißt, auf die Frage, die ich eben gestellt habe, für mich jetzt, dass zu Hause zu sein für Sie ganz viel bedeutet?
Ja.
Und zusammen zu sein mit Ihrer Frau Ihnen sehr viel bedeutet?
Das ist ja das, ohne meine Frau würde ich nicht leben können, wäre ich auch schon nicht am Leben mehr.
Genau, das haben Sie mir eben erzählt, dass Sie auch ganz viel für Ihren Mann tun und Ihnen das ganz wichtig ist, das auch tun zu können und zu dürfen, ja.
Richtig.
Und Sie haben erzählt, Sie haben vor kurzem auch erst geheiratet.
Genau.
Wie kam es dazu?
Meine Frau hat sich das immer gewünscht und ich war da noch nicht so ganz so dabei, weil ich hatte ja auch noch
so eine Idee. Sie sehen das gerade nicht, aber Frau Kowski strahlt gerade.
Ja, ja. Ja, das kann sie ja auch. Sie kann ja auch stolz auf sie sein. Sie kann stolz darauf sein, dass sie mich am Leben erhalten hat, weil ich denke, dass nach meinem Kuraufenthalt ich nirgendwo eine Weiterbehandlung erfahren hätte. Weil ich da überhaupt nicht so in der Lage bin, da mit Telefontermine machen und so weiter.
Das heißt, um organisatorische Dinge kümmert sich Ihre Frau?
Diese Sachen und auch, ich hätte auch keine Ideen mehr gehabt. Die Ärzte sagen, ja, kann man nichts machen, kann passieren. Und das wäre jetzt so mein, das ist so mein Ausstieg aus meinem Leben und meine Frau hat es dann eben so hingedreht, dass sie sagt, ja, wir machen jetzt nochmal einen Einstieg, um da nochmal ein bisschen, um das zu verlängern, ja, davon wegzukommen, um davon wegzudriften, weil ich auch in der Zeit auch gesagt habe, vor lauter Schmerzen schon, ja, ich springe mal kurz vom Balkon oder das Gefühl hat, dass ich es machen würde, können, wollen, irgendwie zu überlegen hätte, ob ich vom Balkon fliege oder so etwas oder eine andere Möglichkeit, also um der ganzen Sache zu entkommen auch.
Sie waren an einem Punkt in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, so möchte ich nicht mehr weiterleben.
Ja, das ist, wenn Sie von Tag und von morgens bis abends Schmerzen haben und dann auch zum Beispiel, wie gesagt, mit den ganzen Sachen, wie man sich verändert hat, dass mit diesen Port hier, mit dem Stoma zum Beispiel, dann kommt wieder noch der Katheter hinzu, der Bauchkatheter, das heißt, dass ich jetzt hier mit Urinbeutel ewig laufe, das nächste, die Wunde, ja, und das ist das eben, dass man also unterm Bauchnabel schon mal sich sowieso nicht mehr auskennt, das heißt, man erkennt sich ja gar nicht mehr, wie man sich früher... Sagen wir dann die Schmerzen im Bein und so weiter. Zusätzlich den Port noch wieder hier oben.
Das heißt, es waren einfach ganz, ganz viele Einschränkungen in Ihrem Leben auf einmal. Sie haben Ihren Körper nicht mehr wiedererkannt. Sie hatten auch eine, Sie haben das mal so beschrieben, dass Sie gesagt haben, so die untere Hälfte meines Körpers gehört gar nicht mehr zu mir.
Genau, die ist gestorben einfach. Also im Vergleich zu früher. Die ist abgelöst. Ne?
Und ist das so, habe ich das richtig verstanden, dass praktisch dann so viele Einschränkungen waren, plus die massiven Schmerzen, dass das der Auslöser dafür war, dass Sie sagen, ich bin einfach lebensmüde?
Schon in der Vorentwicklung. Jetzt hat sich das noch potenziert.
Okay.
Dadurch, dass der Tumor ja weiter wächst und so. Ich kann ja jetzt auch keine Chemotherapie mehr wahrnehmen. Ich mache jetzt eine Immuntherapie.
Mhm.
Das ist das letzte mögliche Mittel, das für meine Krankheit zur Verfügung steht. Bin jetzt also nächste Woche habe ich wahrscheinlich Bergfest. Danach muss ich zwangsweise ins Krankenhaus gehen für ein weiteres Staging. Mhm. Dann wird man sehen, okay, und dann kommt die Frage auf, ja, der Tumor frisst weiter. Ja, dann frisst er weiter. Und das dann heißt, frisst er, solange wer fressen kann. Ne?
Das heißt, da ist sowieso schon diese bedrohlich oder diese Bedrohung mit dem Lebensende, was im Raum steht. Aber es ist ja, glaube ich, nochmal was ganz anderes, wenn man sagt, so, ich bin an einem Punkt, wo ich freiwillig nicht mehr leben möchte.
Ich möchte auf jeden Fall so lange leben, wie ich kann. Letztlich auch für meine Frau, obwohl es natürlich für meine Frau auch schwierig ist. Mein Leben ist sogar für meine Frau schwierig, weil ich meine, ich muss sie ganz versorgen und so etwas machen. Ich hoffe, dass sie das so lange machen kann, wie ich lebe. Und ne, dass sie nicht da praktisch auch, sie könnte ja auch sagen, es wird mir immer zu viel oder sowas. Also mindestens jeden Tag frage ich einmal, ob es ihr zu viel wird.
Passen Sie auch auf Sie auf, ja?
Ja, also ich frage ja immer. Also ich denke auch manchmal, ich weiß selber, ich bin mir selber vielleicht manchmal zu viel, wenn ich vor Schmerzen stöhne oder so etwas. Das ist alles nicht so einfach.
Das heißt, wenn ich das nochmal...
Und sie hat sich, wie gesagt, sie hat mich gewendet in dem, dass ich weiterlebe und dass ich so lange weiterleben muss, wie möglich.